Hier ist ein NDR 2 am Dienstagmittag. Und jetzt ist es Zeit für alle wichtigen Themen des Tages von André Schünke.
Ihnen einen schönen guten Tag. Polizei startet Räumung des Flüchtlingslagers in Idomeni. Kabinett berät bei Klausur in Brandenburg über digitalen Ausbau. Politiker warnen vor Erstarken von Rechtspopulisten nach der Präsidentenwahl in Österreich. Das Wetter. Viele Wolken, zeitweise Regen oder Gewitter. In Vorpommern meist sonnig bei Höchstwerten heute. Zwischen 13 Grad auf den ostfriesischen Inseln und bis zu 28 Grad an der Grenze zu Polen.
Die Welt um 12. Der NDR 2 Kurier.
Das Lager Idomeni in Griechenland war wie ein Mahnmal in der Flüchtlingskrise. Über 10.000 Menschen harrten dort zeitweise aus, in Zelten, im Matsch, unter übelsten hygienischen Umständen. Aber immer noch getrieben von der Hoffnung, es irgendwie Richtung Nordwesteuropa zu schaffen. Zuletzt haben an der Grenze zu Mazedonien in Griechenland mehr als 8.000 Flüchtlinge in dem Lager immer noch ausgeharrt. Heute früh aber hat die griechische Polizei nun damit begonnen, das Lager zu räumen. Die Menschen sollen mit Bussen in andere offizielle Flüchtlingslager im Land gebracht werden. Karin Sens für NDR 2 in Idomeni. Wie läuft diese Aktion bisher ab? Ist es halbwegs friedlich geblieben?
Es kommen immer wieder Busse, Reisebusse mit Flüchtlingen aus dem Camp und Kinder winken raus. Teilweise freuen sie sich, dass endlich was passiert, dass es vorangeht. Aber teilweise merkt man ihnen auch die Unsicherheit und auch Angst an. Denn es ist natürlich für sie eine Fahrt ins Ungewisse. Wir hören immer wieder, dass die Kommunikation im Camp sehr schwierig ist, dass die Polizisten sich schwer tun, den Menschen zu sagen, was jetzt als nächstes passiert. Und die Helfer, die hier an der Kreuzung mit uns stehen, die auch nicht reingelassen werden, das Camp ist ja abgeriegelt, die zucken auch nur mit den Schultern und sagen, was sollen wir ihnen denn sagen? Wir wissen es ja auch nicht wirklich ganz genau. Auf den Zufahrtsstraßen um das Camp herum stehen Ärzte bereit. Die Regierung hat sie wohl darum gebeten, falls irgendetwas passieren sollte, dass sie dann auf jeden Fall parat sind. Aber bis jetzt hören wir, dass wirklich alles noch friedlich sein soll.
Ja, das bleibt aber die Frage, wo werden die vielen Menschen denn jetzt wohl hingebracht?
Ja, das Ziel der Flüchtlinge sind Camps im Hinterland. Camps, in denen die Bedingungen angeblich wirklich besser sein sollen als hier in Idomeni. In Idomeni haben die Menschen ja über Monate in solchen kleinen Iglu-Zelten gehaust, die auch überhaupt nicht wasserdicht waren. Es waren unerträgliche Zustände. Es gab kein fließend Wasser. Die Menschen hatten nur diese Dixie-Toiletten. Verpflegung war sehr schwierig. Es ist ja ein illegales Camp. Es gab also keine Verpflegung durch die Regierung oder durch die griechische Armee. Das soll in diesen Camps anders sein, die jetzt eben von der Regierung errichtet wurden. 6.000 Plätze hat man da angeblich geschaffen. 8.000 insgesamt sollen es wohl im Lauf der Woche sein. Und natürlich sind die Plätze weit weg von der mazedonischen Grenze. Die Menschen haben Angst, dass sie dann den Moment verpassen, wenn die Grenze vielleicht doch noch einmal aufgeht und sie ihrem Ziel, nämlich Nordeuropa, Westeuropa, Deutschland, noch ein Stückchen näher kommen.
Polizei startet Räumung des Flüchtlingslagers in Idomeni. Karin Sens für NDR 2 vor Ort. Die Kanzlerin fährt auf Klassenfahrt quasi. Mit ihren Ministerinnen und Ministern geht's aufs Schloss Meseberg, 70 Kilometer vor den Toren Berlins. Na gut, ganz so lustig wie eine Klassenfahrt wird's wohl nicht, denn es werden natürlich ernste Themen besprochen an den zwei Tagen. Der digitale Umbau der Gesellschaft steht zum Beispiel auf dem Programm und auch das Integrationsgesetz soll verabschiedet werden, über das die Koalition ja sehr lange sehr heftig gestritten hatte, wie sie das zunehmend gern tut in letzter Zeit. Die Stimmung dürfte also längst nicht so entspannt sein wie bei der ersten Klausur auf Meseberg vor 2 Jahren. Damals war die Kanzlerin ja rundum zufrieden.
Es war harmonisch, soweit es mir zugetragen wurde, an meinem Tisch sowieso. Es war schön. Nimm es einfach mal so.
Seitdem hat sich das Kabinett nicht mehr in Meseberg getroffen. Der Zauber des Anfangs längst verflogen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die SPD hat zwar in dieser Legislaturperiode wichtige Erfolge für ihre Klientel erzielt, wie den Mindestlohn oder die strengeren Regeln für die Leiharbeiter. Beliebter ist die Partei dadurch aber nicht geworden. Deswegen hat sich die SPD in den vergangenen Wochen immer wieder bewusst vom Koalitionspartner abgesetzt zur Profilierung. Sei es bei der Böhmermann-Entscheidung oder bei der Frage, ob das Unkrautgift Glyphosat in der EU weiter zugelassen bleiben soll. Vizekanzler, Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel begründete das so.
Ich finde Safety first, Gesundheit first und ich bin dagegen, dieses Produkt so lange sozusagen überhaupt zuzulassen, solange diese Zweifel nicht ausgeräumt sind.
Dass das Regieren mit der SPD vor der Bundestagswahl nicht einfacher wird, das wissen Sie bei der CDU. In der CDU ist allerdings das Kopfschütteln über die eigene Schwesterpartei CSU inzwischen wesentlich größer. CSU-Chef Seehofer ist einer der stärksten Kritiker der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel. Er drohte, gegen die eigene Bundesregierung zu klagen und mit einem eigenen CSU-Wahlkampf für die nächste Bundestagswahl. Lange gab es dazu von Angela Merkel kaum ein böses Wort. Bis zu diesem Wochenende. In einem Zeitungsinterview gab die Kanzlerin mit Blick auf das von ihr mit ausgehandelte EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen zu Protokoll, dass sie bei den Kritikern so etwas wie eine Freude am Scheitern beobachte. Horst Seehofer fühlte sich sofort angesprochen.
Es ist nicht so, wie uns unterstellt wird, wir hätten Freude am Scheitern eines solchen Abkommens. Das ist absolut falsch.
Nach harmonisch oder gar schön, wie noch bei der ersten Kabinettsklausur in Meseberg, klingt das alles nicht.
Eine gewisse Freude am Streiten ist da aber wohl auch schon zu bemerken. Anne Engelke, NDR 2 Berlin. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick. Euro-Finanzminister beraten über Freigabe weiterer Hilfen für Griechenland. Es geht um bis zu 11 Milliarden Euro. EU-Finanzkommissar Moscovici äußerte sich zuversichtlich, dass es eine Einigung geben wird. Mit einem neuen Sparpaket hatte das griechische Parlament am Wochenende eine wesentliche Bedingung der Geldgeber erfüllt. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon fordert von Staaten bessere Vorbereitung auf Naturkatastrophen. Nur so könnten die Zahl der menschlichen Opfer und die finanziellen Schäden verringert werden, sagte Ban auf dem Nothilfegipfel der Vereinten Nationen in Istanbul. Seinen Worten zufolge sind pro Jahr im Schnitt fast 220 Millionen Menschen von Naturkatastrophen betroffen. Ärztetag berät in Hamburg über medizinische Versorgung von Flüchtlingen. Ärztepräsident Montgomery dringt darauf, eine Gesundheitskarte für Asylbewerber generell einzuführen. Nach seinen Worten verhindert ein leichter Zugang zur ärztlichen Versorgung, dass sich Krankheiten verschlimmern und dadurch Kosten steigen. Bislang gibt es die Gesundheitskarte aber für Asylbewerber nur in Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und in Berlin. 50,3 zu 49,7%. Knapper hätte die Wahl nun wirklich nicht ausgehen können in Österreich. Letztendlich siegte der grüne Kandidat Van der Bellen hauchdünn vor dem FPÖ-Vertreter Hofer. Das kann man nun so oder so interpretieren. Die einen reden vom großen Aufatmen, das linke Lager gewinne nun doch langsam wieder die Oberhand. Aber betrachtet man es von der anderen Seite, dann hat das rechte Lager eben praktisch genauso viele Anhänger. Der österreichische Wahlsieger Van der Bellen nennt das Gleichstand. Er sagt, Zitat, es sind zwei Hälften, die Österreich ausmachen und beide sind gleich wichtig. Uwe Jun, Politikwissenschaftler von der Uni Trier. Aber wie soll man denn so Politik machen?
Das ist natürlich, wie Sie sagen, schon schwierig. Van der Bellen wird versuchen, sich eher mit seinen Werten und Grundsätzen durchzusetzen. Aber auf der anderen Seite muss er natürlich versuchen, und das müssen auch die Gesellschaften versuchen, die Wähler der rechtspopulistischen Parteien oder derjenigen, die rechtspopulistischen Parteien nahestehen, zu integrieren. Und das heißt auch, auf ihre Bedürfnisse, Wünsche und Interessen einzugehen.
Steht Österreich damit symptomatisch für ganz Europa?
Soweit würde ich nicht gehen, weil in Österreich die FPÖ schon sehr weit vorangeschritten war auf ihrem Erfolgsweg und die Früchte erntet sie jetzt in Form von für sie sehr positiven Wahlergebnissen. In anderen europäischen Demokratien sind viele rechtspopulistische Parteien oder überhaupt populistische Parteien noch nicht so weit, dass sie solche großen Erfolge erzielen. Aber es steckt ein Körnchen Wahrheit auf jeden Fall auch in Ihrer Frage, dass wir nämlich erkennen können, dass wir eine große Zahl von Wählern haben, die mit der etablierten Politik nicht zufrieden sind, aus verschiedensten Gründen und Erwägungen und dass nun die etablierte Politik versuchen muss, diese Wähler wieder stärker an sich zu binden.
Ja, aber warum wählen viele Menschen wieder verstärkt rechts? Welche Motive stecken dahinter? Ist es Angst?
Es sind diffuse Ängste, die eine Rolle spielen. Es sind aber auch Proteste gegenüber der etablierten Politik, dass eben die Interessen der Wähler nicht mehr berücksichtigt werden, dass man erkennt oder zu erkennen glaubt, dass hier bestimmte Eliten die Positionen vorgeben. Also sehen, es ist ein Bündel an Faktoren, warum diese Wähler zu populistischen, rechtspopulistischen Parteien neigen.
Aber wie kann man all diese Menschen jetzt wieder, ich sag mal, mitnehmen? Wie ist es zu schaffen, dass wir am Ende Europa nicht in zwei Lager aufteilen, ein linkes und ein rechtes?
Nun, wie ich ja schon sagte, die etablierte Politik muss versuchen, auf deren Bedürfnisse, Interessen wieder stärker einzugehen. Das ist nicht ganz leicht, weil dazu gehört es auch, die Argumente, die diese Parteien benutzen und damit auch die Wähler ja in ihren Köpfen haben, insoweit aufzunehmen, dass ich sie durchspreche. Das heißt, dass ich sie diskutiere. Damit könnte eben auch die politische Auseinandersetzung etwas in Schieflage geraten, weil damit eben populistischen Argumenten Raum geschaffen wird. Aber auf der anderen Seite würde es sich negativ negative Auswirkungen aus meiner Sicht der Dinge, wenn man sich abschottet und wenn man sie ausgrenzt. Diese Ausgrenzungsstrategie würde auch Wasser auf ihre Mühlen insofern sein, als dass genau ihr Programm, ihre Politik beschreibt, nämlich eben der Versuch der Eliten, bestimmte Bevölkerungsgruppen aus der Politik auszugrenzen.
Diskussion über das Erstarken von Rechtspopulisten nach der Präsidentenwahl in Österreich. Uwe Jun, Politikwissenschaftler von der Uni Trier bei NDR 2.
Börse aktuell.
Unter dem Strich durchwachsende Konjunkturdaten sind es, die den Handel an der Börse heute bestimmen. Das eingetrübte Bild hängt auch mit der positiven Wirtschaftsentwicklung in Deutschland zu Beginn des Jahres zusammen. Im nun laufenden zweiten Quartal des Jahres dürfte es schon nicht mehr so gut laufen, das zumindest prognostiziert die Bundesbank. Positiv war dagegen am Vormittag die Prognose des Deutschen Industrie- und Handelskammertages für die deutsche Wirtschaft. Der DAX klettert mit diesen positiven Konjunkturnachrichten um 0,75% auf 9.915 Punkte. Michael Erhardt, ARD Börsenstudio Frankfurt.
Die NDR 2 Kuriere hören Sie täglich um 12, 17 und 19 Uhr.